It is night. It is cold. It is coming. For all those who can hear my voice, look into the darkness across the water. Look for the fog. John Carpenter's The Fog. What in the living hell is out there? John Carpenter's The Fog. Coming soon from Avco Embassy Pictures.
Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Nostromo-Verschwörung. Ich bin Sebastian und bei mir ist der Fred. Hallo Fred, ich grüße dich.
Hallo lieber Sebastian, ich grüße dich zurück. Bei mir heute sieht es ja so richtig sonnig und klar aus, so überhaupt nicht neblig und schon fast frühlingshaft.
Dafür gehen 5 Euro in das Übergangsschwein. ein sehr früher Übergang. Was für ein freudiger Anlass zu unseren Zweijährigen. Am 28.04.2019 haben wir unsere erste Folge veröffentlicht, nämlich Warlock. Und irgendwie ist relativ viel Horrorfilm zwischendrin auch gewesen. Und letztes Jahr zu unserem großen Jubiläum, da hatten wir Alien. Und heute haben wir auch wieder einen Horrorfilm und vor allen Dingen von einem Regisseur, den wir hier auch schon mal besprochen haben, schon zweimal. Also heute zum dritten Mal wieder ein Highlight, wie ich finde. Fred, über welchen nebligen Film sprechen wir denn heute?
Ja, The Fog. Nebel des Grauens. Also ein Film über Nebel von John Carpenter.
Genau, John Carpenter's The Fog aus dem Jahre 1980.
Genau, und zur zeitlichen Einordnung, ich überlege gerade, wir hatten doch auch mal ganz am Anfang, ganz bevor wir auch veröffentlicht haben, hatten wir ein paar Folgen aufgenommen, die wir noch nicht alle veröffentlicht hatten. Und war da nicht sogar Halloween dabei?
Nee, die waren nicht dabei.
Ach so, okay, aber Halloween ist direkt der Film, der vor The Fog erschienen ist. Und da haben ganz wir jetzt gleich mal so eine kleine klassische Einordnung des Ganzen. The Fog, 1980. War es 80 direkt? 81?
Genau. 80? Nee, 80, genau.
Ja. Und ja, John Carpenter, ein Regisseur, den wir irgendwie doch alle mögen. Der hat schon einiges rausgebracht, was mir sehr gut gefällt und worauf du offensichtlich extrem abfährst. Da bist du ja noch viel mehr Fan als ich. Und ich hoffe von dir da auch heute ist ganz viel Insiderwissen zu erfahren. Noch mehr.
Okay, also Insiderwissen kann ich empfehlen. Also ich habe aktuell die Studio-Kanal Blu-ray da und auch die 4K-Version habe ich auch da. Und da ist ganz viel Bonusmaterial drauf, welches man allerdings trotz alledem auch auf YouTube finden kann. Da findet man ganz viel Insider-Informationen und da gibt es halt wirklich richtig viel. Welche Version hast du denn geschaut?
Ich habe mir aus verschiedenen Gründen die 4K-Version geliehen auf Amazon Video. Mhm. Und zwar, was war mein Problem? Mein Problem war erstmal, es gibt bei Prime gibt es das gerade in der HD-Fassung, allerdings nur mit deutscher Synchronisation. Und die habe ich bestimmt schon mal geschaut, auch wenn ich mich nicht erinnern konnte. Und ich wollte es natürlich gern im Originalton hören. Und deswegen habe ich mir dann die 4K-Fassung geliehen. Für stolze 6 Euro, die sich wirklich wunderschön anschaut, aber ärgerlicherweise ohne Untertitel war, sodass ich bei manchen Details dann nicht mehr ganz folgen konnte und hinterher nochmal so ein bisschen der Story-Zusammenfassung gucken musste, ob ich auch wirklich alles verstanden habe. Ja, aber die vom Optischen her wird es ja das sein, was du als die 4K-Fassung hast, die du ja leider noch nicht sehen konntest, ist mein Eindruck, dass es ein wunderschönes Bild ist.
Ja, das hatten wir schon in der Folge besprochen, wo wir über Prince of Darkness gesprochen haben, dass hier Studio-Kanal ein paar Klassiker halt neu auflegen lassen und die haben das Originalmaterial neu abgetastet und das wurde komplett nochmal aufbereitet. Und zwar mit dem Approval von den Kameramännern, in dem Fall hier für den Film war es Dean Cundey und bei Prince of Darkness war es ja der R.G. Kippe, war das, genau. Und tolles Bild, wunderschön und ich glaube, bei dir war es ja auch die Studio-Kanal-Version, das ist ja die...
Gehe ich davon aus, ja. Habe ich jetzt genau. Gar nicht so auf dem Schirm, aber ich denke schon.
Genau. Wir haben schon ein paar Sachen angeteased und wir steigen heute auch gleich mal richtig ein. Für alle, die dem Podcast folgen, hier nochmal die Empfehlung. Ich hau's nochmal in die Shownotes rein. Wir arbeiten aktuell jetzt immer, wenn es geht, mit Filmgrab. Das heißt also, ihr habt hier sozusagen bestimmte Schlüsselszenen, wo ihr die Bilder noch mit dazu habt. Das hat mich schon in der letzten Folge mit Jackie Brown gehabt. Und könnt sozusagen mit uns dem Film hier folgen, seht auch die schönen Einstellungen und das macht es vor allen Dingen für uns auch ein bisschen leichter, wenn wir über Kamera reden, denn wir reden ja recht viel über Kamera und vor allem auch über Licht und gerade hier bei Dean Cundey bietet sich das natürlich auch an. Also hier haust euch runter, geht rüber auf Filmgrab und könnt dem Ganzen mit folgen. Für die, die jetzt einfach gerade unterwegs sind, das geht sicherlich auch ohne. The Fog, Nebel des Grauens aus dem Jahr 1980, haben gesagt, Horrorfilm. Ich muss ganz ehrlich sagen, also wenn ich sage, Horrorfilm, ich habe mir gestern, ich weiß nicht, zum 20. Mal gesehen, das ist gelogen. Wahrscheinlich habe ich ihn schon 30 Mal gesehen. Es ist einer von den Carpenter-Filmen, die ich am häufigsten mitgesehen habe. Es ist auch tatsächlich mein Lieblings-Carpenter-Film.
Oh, das muss ich jetzt war mir nicht so sagen. Ganz klar, aber das ist ja schon mal gut. Zu wissen.
Tatsächlich ist mein Lieblings-Carpenter-Film und
und?
Jetzt habe ich den Faden verloren.
Es ist dein Lieblings-Carpenter-Film, den du 20 Mal gesehen hast, mindestens, wenn nicht sogar 30 Mal und ich habe ihn heute am Dienstag gefühlt zum ersten Mal geschaut. Ich weiß, dass ich ihn schon mal einmal gesehen habe vor längerer Zeit und mir auch bewusst angeschaut habe. Ich konnte mich aber an nicht viel erinnern, wirklich so ein bisschen an die Geister, an die Silhouetten, die da in dem Film vorkommen und ansonsten hätte ich, also Details der Story, wer da mitspielt, hätte ich überhaupt nicht sagen können, so dass es für mich fast wie das erste Mal war.
Das ist natürlich auch wieder spannend, da bin ich natürlich sehr neugierig jetzt drauf, wie wir uns den Film jetzt so ein bisschen so erarbeiten und vor allem zu was für einem Schluss du dann kommen wirst. Wir gehen mal kurz die Hard Facts durch, damit wir das zumindest einmal kurz besprochen haben. Für John Carpenter-Verhältnisse, ich meine, das sollte klar sein, wir haben schon gesagt, John Carpenter hat eigentlich hier zum Großteil natürlich alles selber gemacht. Er versteht sich ja selber auch als Auteur, deswegen steht ja auch darüber John Carpenter's The Fog. Und der übernimmt halt auch sehr viel, also nicht nur die Regie, sondern hat er auch zusammen mit Deborah Hill das Drehbuch geschrieben und auch hier wieder die Musik übernommen. Darüber wird natürlich auch noch zu sprechen sein. Dann kommen alte Bekannte, wie bereits der erwähnte Dean Cundey, Kameramann und Tommy Lee Wallace zum Beispiel, der hier den Schnitt mitgemacht hat, wurde dabei unterstützt von Charles Bornstein. Genau, Cast und Besetzung, Fred, wer spielt denn hier eigentlich alles mit?
Die Besetzung, also wunderbar, Mutter und Tochter spielen erst mal mit und zwar aus dem Hitchcock-Klassiker Psycho bekannt, Janet Leigh, die Scream Queen Nummer 1 in diesem Film. Was natürlich nochmal spannend ist, weil der Film, wir werden bestimmt drüber sprechen, sehr an ein bisschen an Hitchcock erinnert. Dann ihre Tochter, Jamie Lee Curtis, die wir aus vielen Filmen, aber unter anderem aus Halloween, Carpenters Film, den er vorgedreht hat, kennen. Und damit Scream Queen Nummer 2. Dann die nächste weibliche Hauptrolle, Adrienne Barbeau, die auch dann, wie ich, also ich habe den Namen nicht auf dem Schirm gehabt, ich habe dann mal kurz geguckt, was sie noch so gemacht hat, durchaus im Horror-Genre auch zu Hause ist und auch als eine der Top-Scream-Queens gilt. Ja, und dann haben wir Tom Atkins in irgendeinem Review habe ich gelesen, in welchem Film hat Tom Atkins eigentlich nicht mitgespielt, so als rhetorische Frage. Man kennt ihn aus sehr vielen Filmen. Mein Lieblingsfilm, wo ich ihn raus kenne, ist Little Weapon, einer meiner Top-Filme. Da spielt er, glaube ich, ja, dem Bösen quasi im ersten Teil, ne? Auch ein beliebter klassischer Schauspieler, Hal Holbrook, den man aus vielen Filmen so aus den, ja, ich weiß gar nicht, wann der gestorben ist, der war damals ja schon alt, aber den kennt man so als Nebendarsteller aus ganz vielen unterschiedlichen Produktionen. Und
Holbrook ist dieses Jahr gestorben.
Siehst du, der war nämlich, der ist uralt geworden, deswegen, habe ich jetzt gar nicht in die Filmografie reingeschaut, woher ich den jetzt direkt noch kenne, als Deep Throat in Die Unbestechlichen zum Beispiel.
Ja, und vor allen Dingen in Dirty Harry Teil 2 ist ja prominent.
Ah ja, genau.
Vielleicht hier noch Honorable Mention für den Cast, allerdings auch eine andere Rolle, und zwar Rob Bottin, der hier den Blake gibt, sozusagen den Anführer dieser Geister, die hier auftauchen. Der hat auch gleichzeitig die Maskeneffekte hier gemacht, Rob Bottin. Oh. Und wird auch in dem späteren nachfolgenden Film von 82, nämlich The Thing, wird er vor allen Dingen für die ganzen sehr eindrücklichen Effekte verantwortlich sein. Der Film ist selbstverständlich anamorphisch gedreht. Das heißt also, der hat ein Seitenverhältnis von 2,35:1. Und er wurde natürlich auch mit Panavision, Panaflex-Kameras gedreht und mit den C-Series-Lenses gedreht. Also wunderschönes anamorphotisches Bild, breitwandig, so wie Carpenter gerne seine Version von einem Western inszeniert.
Ja, genau. Und es sieht auch jedes Mal immer gleich nach einem richtig hochwertigen Kinofilm aus, dieses Breitfilm, dieses Breitformat. Und dann sieht man den Film nicht an, dass der nur $1 Million gekostet hat, sondern sieht einfach mal teurer aus.
Dann haben wir das jetzt soweit alles abgeklopft. Ich glaube, wir fassen mal ganz kurz zusammen, um was es geht, damit die, die den Film noch nicht gesehen haben, wissen, um was es geht, beziehungsweise uns auch besser folgen können. Wir werden selbstverständlich über diverse Inhalte des Films sprechen, inklusive das Ende. Möchtet ihr also diese Information gerne nicht hören wollen, schaut euch erst den Film an und kommt dann wieder hierher. Natürlich. Ja, und ansonsten würde ich sagen, um was geht's eigentlich in The Fog? Zwischen Mitternacht und 1 Uhr nähert sich die Brig Elizabeth den der kalifornischen Küste. Doch das Schiff läuft auf ein falsches Leuchtfeuer zu und zerschellt an den Klippen. 100 Jahre später, am 21. April 1979, feiert der kleine Küstenort Antonio Bay sein Stadtjubiläum. Während die Einwohner sich auf die Feierlichkeiten vorbereiten, zieht plötzlich ein unheimlicher Nebel von der See auf. Die Geister der Seeleute, die vor 100 Jahren ertrunken sind, kehren zurück, um sich zu rächen. Eigentlich sehr schön, den Rahmen zumindest beschrieben. Was dann genau passiert, da werden wir ja sowieso drauf eingehen. Von daher finde ich das tatsächlich sehr schön, so um da reinzukommen. Und hier gleich, wo ich das gelesen habe, das ist natürlich eine Zusammenfassung, die habe ich nicht selber geschrieben. Mhm. Hier ist die Rede vom 22. April. Das ist ein Übersetzungsfehler, weil in der deutschen Version des Films sprechen die auch immer vom 22. April. Im englischen Original ist es der 21. Mhm. April. Wer auf das Datum der Veröffentlichung dieser Folge schaut, wird feststellen, dass es da eventuell eine Übereinstimmung gibt.
Tada! Genau. Es wird nicht der 22. April sein. Ja, cool. Das von langer Hand geplant, vor 10 Jahren schon, als Basti dachte, er macht mal einen Filmpodcast. Da stand das schon fest. Wollen wir direkt anfangen, mal am Anfang? Ich finde ja. Also, der Film geht ja los mit einer Lagerfeuerszene.
Mhm.
Ja. Und da erzählt ein alter Seebär den Kindern eine Gruselgeschichte.
Mhm.
Ja. Da bietet sich ja gleich an, mal zu sagen, zur Entstehungsgeschichte des Films, dass diese Szene nachgedreht wurde, weil die Erstversion von The Fog bei der Testvorführung irgendwie nicht gruselig, gut, rund genug, wie auch immer, dem Publikum erschien und da aufwendig einige Sachen nachgedreht wurden, um den Film stimmungsvoller erscheinen zu lassen. Einige Nahaufnahmen dann von den Geistern und so ein paar Slasher-Szenen, also mit den Enterhaken, also so ein paar Close-Ups von brutalen Szenen wurden nachgedreht. ich fand, also dieser ganze Film wirkt ja sehr nach einem klassischen Gruselmärchen und ich fand dieses Setting gleich mit so einer Lagerfeuergeschichte anzufangen, passt da wirklich sehr rund rein. Es ist halt irgendwie nichts Aufregendes, also man rutscht da halt den Film rein, ohne zu denken, wow, was passiert jetzt, sondern kriegst du eine kleine Rahmenhandlung, guckt man mal zu, kommt aber eben sehr gut in die Stimmung rein.
Mhm. Ja, das sehe ich genauso. Für mich, als ich die Informationen irgendwann später mal nachgelesen hatte, ich hatte den Film ja auch in meiner Jugend auch schon sehr viel gesehen, war das dann für mich so wie, was, diese Szene war ursprünglich gar nicht mal geplant, mhm, und habe dann auch irgendwann den Audiokommentar von Carpenter zu diesem Film gehört und auch die Making-ofs und Dokus mir auch dazu angeschaut und war auch überrascht, wie Carpenter eigentlich selber zu dem Film stand damals, denn für ihn war das eigentlich jetzt so keine große Nummer, das war so ein Film zwischendrin. Er hatte den großen Erfolg nur gehabt mit Halloween, hat er eigentlich schon andere Sachen mehr oder weniger so ein bisschen so in der Pipeline gehabt. Projektanfragen waren noch drin mit Halloween 2 und dieser Film war so ein bisschen so mittendrin. Ja. Er hatte sozusagen die Möglichkeit, jetzt hier so einen kleinen Independent-Film zu drehen für FCO Embassy und dann haben die das relativ schnell geschrieben, also er mit Deborah Hill zusammen, mit der auch damals, glaube ich, noch zusammen war, wenn ich das recht in Erinnerung habe. Hier hat er ja Adrian Barbeau kennengelernt, mit der er dann auch kurz
ach, das wusste ich gar nicht. Die hieß ja genau. Kleine, schlimme Finger.
Hm? Genau, und dann haben die das relativ schnell runtergeschrieben, finalisiert und haben auch ein grünes Licht auch dafür bekommen. Und da ging es auch schon los, wo die auf Location Scouting gegangen sind, also den ganzen Film vorbereitet haben. Und ja, wie du schon sagtest, Test-Screenings und dann war der Film so ein bisschen so, dem fehlte noch ein bisschen was. Und da man ja auch gut im Budget war, konnte man jetzt hier an der Stelle tatsächlich noch ein bisschen was nachdrehen. Und das ist schon spannend, kann ich wirklich nochmal empfehlen, das Bonusmaterial sich nochmal anzuschauen, wie die bestimmte Sachen gemacht haben. Also eins muss man ja Carpenter lassen, an Ideenreichtum mangelt es halt auch nicht. Ja. Er hat selber viele Effekte und Ideen halt auch mit Dean Cundey oder Rob Bottin gemeinschaftlich entwickelt. Und viele Sachen sieht man halt auch gar nicht. Also bei einigen Dingen könnte ich mir schon vorstellen, alles klar, das ist jetzt ein ganz kleines Set oder so. Aber wie viele Sachen so tatsächlich so Miniatur sind und wie cool das eingewoben ist und mit dem Licht.
Ganz spannend fand ich die Sache mit dem, wie sie das mit dem Nebel gemacht haben, aber das können wir dann versuchen, uns zu merken an der Stelle, wo der Nebel das erste Mal vorkommt.
Genau. Genau. Und diese Szene, also ist eine der tollsten Eröffnungsszenen in einem Carpenter-Film. Die ist stimmungsvoll, das Licht ist toll und dieser alte Seebär, der da halt auch erzählt.
Ja.
Und hier muss ich auch wirklich sagen, die deutsche Synchro, die ich in- und auswendig kenne, weil ich den Film ja auch in der Jugend sehr häufig gesehen habe, ist sehr, 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 sehr gut, bis auf ein paar kleine Übersetzungsfehler, aber ist wirklich sehr gut und vor allem sehr nah und sehr dicht an den Originalsprechern dran.
Ja.
Okay. Und ist auch aktuell so in der Form auch auf dieser Blu-ray, die wir hatten, beziehungsweise auch in deiner 4K-Version nachzuhören. Genau. Dann kommen die klassischen Credits. Hier ein Shoutout an den Dominik Stark von Kino 90s Podcast. Wir sprachen vor ein paar Monaten über Jagd auf den Unsichtbaren, ebenfalls von Carpenter. Und da meinte er, dieser Opening-Shot, der zu sehen ist, findet er ein bisschen generisch und langweilig. Und ich habe ihn damals versucht, davon zu überzeugen, dass für Carpenter die Verortung in seinem Opening-Shot, und das ist ja mal der Original-Opening-Shot ja eigentlich mal gewesen, wo die Credits kommen, den Ort des Geschehens, nämlich Antonio B., ja zeigen. Also klassisch wie bei einem Western. Und das Wort Western werden wir wahrscheinlich heute nicht nur einmal sagen, sondern noch ein paar Mal mehr. Also ich auf jeden Fall. Mhm. Denn Carpenter ist ja ein riesengroßer Western-Fan und Rio Bravo ist einer seiner Lieblingsfilme, wenn nicht sogar sein Lieblingsfilm, für den er sogar mal einen Audiokommentar eingesprochen hat. Also wer sich die aktuelle Blu-ray von Rio Bravo kauft, der kommt in den Genuss, John Carpenter über seinen Lieblingsfilm philosophieren zu hören. Und nach diesen wundervollen Opening-Titles mit der grandiosen Musik, ich finde an der Stelle, Spoiler, mein Lieblings-Soundtrack von Carpenter. Spoiler zu Ende.
Okay.
Geht's los. Fred, was passiert denn da in der Stadt Antonio B.?
Wir haben jetzt in der Stadt Antonio B. einige komische Phänomene, wie in einem Supermarkt, in dem Flaschen wackeln oder Autos, die mit einem Schlag vom Nichts heraus eine Reihe von Autos die Scheinwerfer anspringen. Also Phänomene, wo man sich fragt, was geht hier ab? Was geht hier vor?
Vor allen Dingen in vielen langen Einstellungen passiert das Ganze. Da lässt sich Carpenter wirklich sehr viel Zeit, um da Stimmung zu setzen. Die Uhrzeit ist ihm natürlich auch wichtig, ganz klar zu etablieren. Es ist jetzt ab um 12 und jetzt passieren hier ganz merkwürdige Dinge. Genau.
Die Geisterstunde, halt. Und hatte ich nochmal, wir sagen ja Geisterstunde und da war es, glaube ich, die Witch Hour oder so ähnlich.
Witching Hour
im Englischen.
Gibt es auch einen ganz bekannten Song von Venom, britische Heavy Metal / Black Metal Band. Ja,
genau.
Ja, die Stadt spielt verrückt und während die Stadt verrückt spielt, laufen auch noch die Credits. Das möchte ich hier noch mal an der Stelle noch mit erwähnt wissen. Die laufen relativ lange. Es ist zwar nicht krass wie bei Princess of Darkness. Mhm. Aber es ist schon lange Laufzeit. Also da setzt der Film sozusagen hier schon mal ganz klar so, ey, wir nehmen uns hier ein bisschen Zeit. Genau, nach den Credits taucht im Rückspiegel von Tom Atkins eine junge Frau auf.
Genau, der Tom Atkins fährt da durch die Gegend und wie wir, ich glaube, erst später erfahren, war der mit Fischerleuten verabredet und er sieht da eine Tramperin am Straßenrand, die er dann auch gleich mal aufliest. Und wie ich auch spannend fand, dann auch mal gleich mit ins Bett nimmt. Wie man dann später durch eine Auslassung erfährt, dadurch, dass dann die beiden einfach später dann zusammen im Bett liegen und ein bisschen gemütlich quatschen.
Ja, ja, also das geht relativ zügig, relativ fix und vor allen Dingen nachts irgendwo auf einer Landstraße wirklich, es muss ja zappenduster gewesen sein dort, wenn die da rumsteht.
Das ist dann halt so ein Typ. Das ist ein Punkt, wo ich sage, das ist ein bisschen, wo man das Gefühl hat, jetzt versucht der Film gruselig zu sein auf Kosten der Glaubwürdigkeit, dass eine Frau an einer einsamen Landstraße um die Zeit versucht zu trampen, ist das eine das Horror-Klischee und dann kommt das Tramper-Klischee, dass sie dann zusammen im Bett lernen, so ein bisschen die Herren, Altherren-Fantasie, keine Ahnung.
Ich weiß auch nicht, vielleicht war die Idee von Tom Atkins ja selber, bei Halloween 3 ist es ja auch ähnlich, also da hat die junge Protagonistin gerade ihren Vater verloren und er zieht sie trotzdem ins Bett. Andere Zeiten.
Die beiden, also der Film springt ja, das kann man auch gleich sagen, der springt zwischen verschiedenen handelnden Personen hin und her, sodass man zeitweise so man das Gefühl hat, es geht um mehrere Handlungsstränge, die auf ein gemeinsames Ziel hinsteuern, aber die trotzdem über weite Strecken parallel laufen und man erfolgt halt nicht einer handelnden Person stringent durch den Film durch, sondern es sind auch nicht zwei Handlungsstränge, sondern eigentlich, wie viel sind es denn? Also es sind gefühlt irgendwie mehrere Orte und mehrere Darsteller, die Handlung vorantreiben und da wir jetzt versuchen, natürlich das ein bisschen nachzuerzählen, wo wir gerade sind, muss dann immer ein bisschen schauen, dass wir den Faden nicht verlieren.
Das kriegen wir hin. Ich habe da nämlich gleich noch einen passenden Einwurf, denn ergänzend auch wirklich auch dazu, das passt doch sehr schön, Tom Atkins hier in der Rolle, der hört ja Radio. Und die Radiomoderatorin, und wir hatten das schon im Vorgespräch, als wir uns die Frage gestellt haben, wer ist denn eigentlich tatsächlich dieser Protagonist des Films? Also wer zieht denn eigentlich diesen Film? Wer ist denn eigentlich mehr oder weniger immer präsent? Uns wird natürlich auf dem Filmplakat verkauft, dass es Jamie Lee Curtis ist. Würde ich wahrscheinlich als Produzent genauso tun. In Wirklichkeit ist es aber eigentlich Adrian Barbeau ist es ja eigentlich.
Genau, sie ist fast überall im Hintergrund, also auch bei diesen ganzen anderen Nebensträngen oder anderen Nebenhauptsträngen im Hintergrund oft zu hören als Radiomoderatorin. Sie wird mitunter telefonisch erreicht von anderen Schauplätzen, wo sie da mit interagiert. Und dadurch ist sie quasi omnipräsent und führt das alles ein bisschen zusammen, dem Ende zu. als genau. verbindendes Element. Ja, aber das ist ein
Das,
bitte? Das ist so, das für den Film ganz, also so das, was den Film mit ausmacht, ist genau dieses Hin- und Herspringen zwischen verschiedenen Personen, die an verschiedenen Orten da ringsrum, also Schauplätzen um Antonio B. ringsrum, ihre eigene Story erleben. Das ist halt das Typische, dass man dann immer mal wieder zu einem anderen Ort kommt, dann geht's dort ein bisschen weiter, teilweise sogar ziemlich schnell hin und her geschnitten wird zwischen dem einen und dem anderen Ort. Ja. Was den Film, glaube ich, auch wahnsinnig kurzweilig, trotz der teilweise sehr langen Kameraeinstellungen, so extrem trotzdem komprimiert und wirken lässt und dass der sich so spannend anfühlt und nicht träge wird.
Genau. Und das Schöne ist, nachdem wir sozusagen jetzt auch diese beiden Figuren von Tom Atkins und Jamie Lee Curtis kennenlernen, haben wir sozusagen die wirklich Einführung von einem anderen Hauptdarsteller, nämlich dem Nebel. Hier gibt es so einen Fischerkutter, die sind hier unterwegs, das sind ein paar Herren drauf, die sich wahrscheinlich einen schönen Freitagabend machen wollen und rausfahren und ein paar Bier zu trinken. Da muss ich auch ganz kurz nach der Logik fragen, muss ich wirklich mit dem Boot raus aufs Meer fahren, um mich volllaufen lassen zu lassen, um dann wieder zurückzufahren? Oder kann ich, also ich verstehe tatsächlich den Sinn nicht, um sich, warum man sich auf dem Meer betrinken sollte, aber
das ist so, das ist so ein bisschen Männerromantik-Dingens. Ich kann es nachvollziehen, ich habe das selber noch nicht gemacht, aber sich so, ja, statt in dein Clubhaus zurückzuziehen oder in die Kneipe, also in Kneipe halt nicht, sondern wenn du so wirklich so unter Kumpels wirklich mal allein sein möchtest und mehr, hat so einen kleinen Gefahrencharakter noch mit. Man ist ja wirklich abgeschottet von, also man ist ja dann, das Meer ist ja schon ein bisschen immer so, im Hort des Unsicheren, des von möglichen Gefahren und da bist du da so, wackelst auf dem Meer rum, betrinkst dich und gut, die werden jetzt vielleicht weniger Angst haben, wenn die so und so immer auf dem Meer unterwegs sind, es ist für die einfach möglicherweise ein Ort, wo man einfach so unter Freunden sein kann und sich wohlfühlt, so ein Männerromantik-Krams. Den ich kann es irgendwie nachvollziehen.
Ja, schon irgendwie möglicherweise, auf jeden Fall, der Film nutzt sozusagen wahrscheinlich genau das, uns die Leute da zu etablieren und vor allem um da was anderes zu etablieren, nämlich den Nebel, denn die sind da und irgendwann taucht da halt so eine Nebelbank auf und auch hier wieder das verbindende Glied ist die Radiomoderatorin, die in ihrer Sendung dieses Boot, dieses Fischerboot mit einbezieht und ihnen sagt, Leute, da kommt eine Nebelbank auf euch zu und bis dahin spiele ich euch jetzt erstmal noch diesen schönen Song hier. Genau, und dann müssen die Leute feststellen, das ist eine ganz schön dichte Nebelbank und in dieser Nebelbank ist irgendwie ein ganz großes Schiff drin. Und dann passieren lauter verrückte Dinge und dann tauchen im Nebel ein paar Geister auf, ein paar komische Gestalten mit Klingen, mit Sicheln, mit irgendwelchen Forken und ja, lauter alten Zeug, was ich für die Gartenarbeit nehmen würde.
Ja, es sind eigentlich sind es Enterhaken, so ein typisches Werkzeug auf Schiffen. Das heißt ja oft, dass sie auch Piratenkapitäne, ja, so die statt einer Hand eines so einen Enterhaken haben. Den sieht man ziemlich häufig, ja. Und ansonsten anderes Gartenwerkzeug, genau. Und ziemlich schön ist halt hier die Entscheidung vom Filmmacher, dass man immer nur Silhouetten sieht. Eventuell nochmal leuchtende, rot leuchtende Augen, wie auf dem Kinoplakat ja auch zu sehen ist. Aber man sieht, glaube ich, bis auf nur einmal gegen Schluss, sieht man immer nur Schatten. Man hat nie, man sieht keine, man, also Schatten ist, trifft es auch nicht, aber in Silhouetten, wo man eben einfach nicht erkennt, was für Kleidung direkt, ja, was für eine Farbe die haben, wie das Gesicht aussieht, nichts. Man sieht wirklich nur die Silhouetten. Und wahnsinnig interessant an dem Film, finde ich, also auch, dass die sich quasi nur ganz wenig bewegen, dass die sehr minimalistisch, eher metalmäßig posen die ganze Zeit, böse dastehen und dann ganz langsam mal so das Schwert kurz rausziehen, aber auch in einer sehr unergonomischen Körperhaltung, sodass die einfach nur dazu da ist, möglichst bedrohlich zu wirken. Und auch die wenn es dann da ans Eingemachte geht und zugestochen wird, so die Close-Ups kommen oder so, das wirkt alles sehr theatralisch Mhm. Also nicht wie eine Bewegung aus dem Fluss, sondern eben, ja, puppenhaft, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll, abgehackte Bewegung.
Mhm. Hat so ein bisschen was von der Geisterbahn so. Mhm. Und hier ist mir gestern wirklich was aufgefallen, das fand ich aber auch wirklich stark. Auf diesem Schiff wird es keinen Überlebenden geben. Mhm. Der eine wird mit dem Enterhaken da mehr oder weniger bearbeitet, während der andere mit einem Messer mit einem Schwert oder irgend sowas, oder Dolch ist das, erstochen wird. Und dann liegt einer von den beiden, die beiden sehen sich übrigens sehr ähnlich, sind alles so bärtige Typen mit so Holzfederhemden,
ja. Ja.
Und liegen da auf dem Boden, fällt mir das schwer. Und bei dem einen, und das wenn man das in richtig, also ich habe das gestern gelesen, ich musste die Szene noch mal kurz zurückmachen. Da ist ein Licht auf das Auge von dem Typen, der unten am Boden liegt, gerichtet. Das heißt, dass die Augen so ein bisschen funkeln.
Okay.
Und du siehst ihn relativ lange, wie er noch so ein bisschen so leidet vor sich hin. Und dieses Licht wird dann irgendwann immer weniger, bis es weg ist.
Okay.
Und das ist so ein ganz kleiner, winziger Effekt. Der ist mir vorher nie aufgefallen. Der ist mir gestern aufgefallen. Ich dachte so, das sind so ganz viele von diesen kleinen Entscheidungen, und zwar von den kleinen guten Entscheidungen, die Carpenter halt auch so diesen Status, den er eben halt auch hat, auch eingebracht hat, weil der so ein Auge für so eine Details hat, also einfach so, ich will sehen, oder zumindest dem Publikum vermitteln, okay, die Lichter gehen bei ihm aus, ja, also jetzt, ja. Das Leben ist sozusagen raus aus ihm und nimmt das so einen ganz einfachen Effekt halt, und ich fand das wahnsinnig cool, und was mir auch, also ich weiß das sicherlich schon die ganze Zeit, aber gestern auch wieder bewusst aufgefallen, die Geräusche, wenn die laufen, das ist immer so ein, wie so ein durch Wasser warten, so ein Matschen, so ein
okay, da habe ich nicht drauf geachtet, ja.
Das, doch, also gerade im Sounddesign ist da halt auch wirklich immer viel gemacht worden, was auch zur Stimmung beiträgt. Also ganz, ganz, ganz viele clevere Entscheidungen jetzt hier schon am Anfang und vor allem viel Stimmung. Also
ja.
Starker Auftakt.
Da sind wir beim Nebel. Ich weiß gar nicht, ob sie es dann, ob das beim nächsten Mal Nebel kommt, aber das, was auffällt, was den Protagonisten später auffällt, ist, dass der Nebel sich nicht mit dem Wind bewegt, sondern entgegen der Windrichtung. Also irgendwie ist da was faul für die jetzt, die noch nicht wissen, was jetzt mit dem Fischerboot passiert ist, die einfach nur diesen Nebel sehen, also die Adrienne Barbeau und eine Wetterstation, also ein Typ von der Wetterstation spielt am Anfang
Charles
eine Rolle.
Seifers. Mhm.
Genau, ach, das ist der. Und das ist der Charles Seifers, der hat bei Halloween mitgespielt, da hatte ich eben nochmal mit nachgeschaut. Und was ich am Anfang schon cool fand, ich meine, es ist, man weiß, 1980 ist der Film, man sieht ihn ja auch an, der ist ein bisschen älter, und dann denkt man so, okay, wie auch immer sie das mit dem Nebel gemacht haben, CGI war es nicht. Und da finde ich natürlich immer die analoge Tricktechnik, nenne ich es jetzt mal, finde ich dann immer so spannend, oder überlegt dann immer so, wie kann man das dann gemacht haben, dass sie diese schöne die Landschaft haben, und dann haben sie irgendwie den Nebel, den man manchmal auch ansieht, okay, das ist irgendwie getrickst, aber wie haben die das gemacht, dass da der Nebel sich genauso bewegt, und wenn sie es theoretisch in der echten Landschaft, also gerade über einem großen Meer kannst du keinen Nebel rumtricksen. So viele Nebelmaschinen hast du nicht, also müssen sie irgendwie getrickst haben. Oder dann eben auch in den Straßenzügen, dass sich der Nebel da in die richtige Richtung bewegt.
Mhm.
Und letztlich war es dann, also das war in dem Making-of so schön zu sehen, die haben halt alles nochmal nachgebaut mit als Miniaturen, was zu sehen ist, einfach schwarz angemalt und dann die gleiche Kameraeinstellung, das dann drüber gelegt, sodass der Nebel im Kleinen, im Studio, sich halt auch wirklich um die Küstenlinie Häuser. Oder um die Häuser wirklich auch drumherum bewegt, indem sie einfach die Bilder übereinander kopiert haben. Aber das sieht einfach mal verdammt gut aus. Manchmal, wie gesagt, denkt man so, okay, das ist jetzt kein echter Nebel. Ich sehe es, aber ziemlich oft sah es einfach nur hübsch aus und man denkt sich, wow, das ist echt, haben die den Nebel gut eingesetzt und das relativ glaubhaft rübergebracht.
Was sagt der Carpenter? Vier verschiedene Formen von Nebel oder sowas hatten die dann irgendwie? Trockeneisnebel, Bodennebel, normaler Nebel, dicker, dünner Nebel, und da waren ganz viele Sachen dabei, wo sie rumexperimentiert haben. Genau.
Ja. Fand ich super. Es hat mir beim Schauen jetzt mal echt gut gefallen, dass es so wirklich so glaubhaft und so wenig nach Trick, also nach Trick sehend, aussehend rübergekommen ist.
Genau. Ich würde mal ganz kurz einen kleinen Einschub machen, bevor wir dann in die nächste Szene reingehen. Denn in Film Grab fehlt hier tatsächlich eine kleine Szene. Vom Anfang fehlt hier nämlich noch. Und zwar lernen wir etwas früher Hal Holbrook kennen. Zwar nach den Opening Credits lernen wir Hal Holbrook kennen. Der ist ja Priester in dieser Stadt und da sitzt er halt da und verabschiedet noch einen Mitarbeiter. Übrigens ist dieser Mitarbeiter, dieser Typ, John Carpenter selber.
Ja. Kleiner Cameo.
Und kleiner Cameo am Anfang eines Films, der ganz viele Referenzen an Hitchcock aufweist. Ob das ein Zufall ist? Fragezeichen. Genau. Ich finde es auch schön, vor allem, was Carpenter sagt. So, er sagt ja eigentlich bloß einen Satz.
Ich will mehr Geld oder sowas? Was?
Pater, kann ich mein Geld haben? Also, can I got paid? Halt, sagt ja. Er halt. Was auch immer das ein Seitenhieb sein soll, wen er hier gerade anspricht, weiß ich nicht, kann ich nicht sagen. Vielleicht ist das ja was war das? Ich glaube, bei Halloween gab es ja auch so einen Streit halt.
Ich habe also in der Trivia auch gelesen, es gibt einige Anspielungen, die ich jetzt aber auch selber gar nicht hätte nachvollziehen können. Habe ich mir auch nicht gemerkt, aber da ist schon einiges mit reingeflossen.
Also bei Carpenter halte ich das auch alles nicht für einen Zufall. Auf jeden Fall wird uns da hier noch Holbrook vorgestellt als der Priester dann. Und der findet, just an diesem Tag, da bricht was aus der Wand und da ist ein Buch. Und da findet er das Tagebuch von seinem Vater. Und der wird nochmal sozusagen die Geistergeschichte vom Anfang noch ein bisschen fortgeführt. Dass das Ganze hier, wo kein Zufall ist mit dieser Geistergeschichte, sondern dass das geplant ist, Mordkomplott ist. Genau, das wird hier noch mit eingefügt und da muss ich wirklich sagen, also ich mag ja wirklich Low-Key Lightning. Also Low-Key Lightning heißt also, wenn sozusagen das Hauptlicht, was die Szene beleuchtet, schon sehr sehr wenig Kraft und Energie und Intensität hat. Das heißt also, die Szenen sind halt insgesamt sehr dunkel. Es bildet sich viel in den dunklen Bereichen, in den Schatten halt statt. Und das Bild ist so toll, ich sehe das immer so gerne und es gibt auch diesen ganzen Look von diesem Film auch so her und das passt so schön, dieses Steingemäuer, dieser Kirche, wo da halt sitzt, dieser Pater, das passt doch alles mit der Musik, das ist auch genau das, warum ich vor allem auch diesen Film so liebe, dass diese gesamte Mischung aus filmischen Entscheidungen, Kameraeinstellung, Musik und ist toll.
Also er gibt ein rundes Bild.
Genau, das nur als kurzer Einschub, weil wir werden dann diese Geschichte von dem Pater auf jeden Fall später gleich nochmal brauchen.
Jo, dann springen wir zurück, wo wir waren. Wir waren jetzt, glaube ich, an der Stelle, wo wir nochmal bei Adrienne Barbeau, also die Radiomoderatorin, was dazu sagt. Und
wir sind jetzt am Strand.
Und wir sind jetzt genau am Strand. Wir haben eine schöne Einstellung aus der von der kalifornischen Küste. Und das ist auch so ziemlich genau das, sind die Orte, wo auch die Vögel von Hitchcock gedreht wurde. Und das sieht man, also wenn man den noch präsent hat, sieht man das auch sofort, diese grüne, fast nach Irland oder Schottland aussehende Küste mit viel Wiese. Und ja, es könnte auch eine, wenn das Meer nicht wäre, könnte das eine Western-Einstellung von der Landschaft her sein. Ich wollte auch einmal Western sagen heute. Es ist einfach wunderschöne Natureinstellung und da spielt dann, es ist glaube ich, wo der Sohn von der Radiomoderatorin das so ein Schild findet, so ein Treibgut angeschwemmtes Schild von einem Schiff. Ja. Und passiert da jetzt noch irgendwas, was wir erwähnen müssten? Eher nicht, oder? Das wird einfach
Jetzt gibt es halt wirklich so Kleinigkeiten. Jetzt werden so ein paar Personen dargestellt. Wir sehen jetzt den Arbeitsweg von Adrienne Barbeau, wie sie zu dem Leuchtturm fährt, wo ihr die Radiostation ist. Wir lernen ihren Sohn ja kennen.
Genau,
der kleine Junge. Dann lernen wir dann auch irgendwann im weiteren Verlauf, lernen wir dann noch ein paar andere Personen kennen. Ich habe mir gestern noch eine Notiz gemacht Und zwar gibt's hier, wenn Adrian Barbeau zu diesem Leuchtturm fährt, da gibt es einen Schwenk. Mhm. Und zwar einen 180-Grad-Schwenk. Also sozusagen ein Pan. Wir bleiben sozusagen auf einer Waage und drehen uns sozusagen von der einen Richtung einmal komplett rum um 180 Grad und folgen sozusagen in der Straße, in dem Straßenlauf. Das Auto mhm. kommt auf uns zugefahren, die Kamera dreht weg, geht in die Landschaft rein und endet ganz genau dann, wenn das Auto sozusagen schon wieder vorbeigefahren ist und wir sehen, wie das Auto halt wegfährt. Mhm. Und das ist so eindrucksvoll, dieser kleine Shot. Das würde keinem anderen irgendwie auffallen, einem Zuschauer, und das ist auch gut so, gute Kameraarbeit sollte niemals auffallen, mhm. Um diesen Shot so hinzubekommen, dass der Schwenk sozusagen so sauber ist, dass das Auto dann halt am Ende auch wieder bündig abschließt, wie butterweich das halt auch ist und dass das alles trotzdem so flüssig ist. Also wir haben Bewegung in einem relativ einfachen Bild, wo uns vor allem ganz viel Landschaft und die Situation gezeigt wird. Das ist beeindruckend, finde ich. Und vor allem, das ist vor allem auch ein Shot, der ist auch ganz wichtig. Hier sehen wir vor allem diese ganze Weite, diese ganzen Entfernungen, die man zurücklegen muss, um irgendwo hinzukommen. Mhm. Das heißt also, die Isolation von Adrian Barbeau, die dann später für den Film ja dann auch nochmal wichtig ist, die können wir hier schon ablesen. Wir sehen diesen Arbeitsweg, wie weit das eigentlich ist, von irgendeiner Zivilisation eigentlich entfernt. Und ich finde das eigentlich ziemlich cool und das ist so subtil. Das hast du sozusagen im Hinterkopf abgespeichert, aber das sagt dir keiner, dass es jetzt so weit weg ist, sondern du musst dir das selber zusammenschließen, denn, und hier ist der Film auch, glaube ich, gar nicht so wirklich so redundant, sondern der Film macht das ganz clever, der zeigt uns ja dann irgendwann nochmal den Weg, wo sie nochmal auf Arbeit fährt. Also nur zu sagen, Leute, merkt euch, die muss einen ganz weiten Weg zurücklegen, um irgendwo hinzukommen. Ja. Weswegen es dann irgendwann auch wichtig ist, dass sie vom Leuchtturm aus ja dann über ihren eigenen Radiosender ja dann mit den Leuten versucht zu kommunizieren. Ziemlich clever und vor allen Dingen super subtil.
Das ist, also es ist, was bei mir als nicht so analytisch denkenden Zuschauer ankommt, ist einfach eine wunderschöne Landschaft sehen. Und ja, das kommt natürlich, das, was du sagst, das kommt an, aber da denkt man natürlich überhaupt nicht drüber nach. Das ist genauso, wie du sagst. Man genießt das einfach, denkt, die fährt da jetzt hin, an so eine weitergehende Bedeutung, die das dann auch für das Setting hat und um dann sich das alles reinführen zu können. Das kam bewusst bei mir nicht an. Ja, das macht gute Filmearbeit aus. Jetzt noch nebenbei passiert, ist außerdem, dass wir dieses Stadtfest haben, dieses 100-jährige die 100-Jahres-Feier, wo die Mama von Jamie Lee Curtis, die Janet Leigh, so, ich weiß nicht, die Bürgermeisterin oder was auch immer spielt, die das
Bürgermeisterin, ja.
Bürgermeisterin, wo zum Fest eine Statue eröffnet werden soll und also eine Statue, die aufgebaut wurde, eingeweiht werden soll. Und wir jetzt auch gleich erfahren, was das eigentlich mit diesem 100-jährigen Jubiläum zu tun hat und auch die Geschichte der Geister quasi nochmal, ne? Das, wie das dann auch mit dem Pfarrer zusammenhängt und dass da irgendwas nicht so ganz rund gelaufen ist bei der Gründungsgeschichte dieser Stadt.
Der Pfarrer, der soll ja eigentlich die Stadt zum 100-Jährigen segnen und deswegen möchte da halt die Bürgermeisterin zusammen mit ihrer Sekretärin oder weiß nicht, was das für eine ist, Assistentin wahrscheinlich, fahren die da zu dem Priester halt raus und der legt dann erstmal das Buch vor und liest da ein bisschen was halt draus vor und hier wird dann nur ersichtlich halt, dass mehr oder weniger sein Vater und ein paar andere dafür gesorgt haben, dass ein gewisser Blake, der hat eine Leprakolonie dort halt gründen, die hatten dort auch ganz, wollten viel Geld auch dafür bezahlen. Und der Pfarrer hat das aber nicht so gut gefallen, dass da hier nebenan eine Leprakolonie ist und haben sich gesagt, aber das Geld können wir ja nehmen. Und haben sich dann diesen Plan ersonnen, dieses Schiff auf Grund, also eigentlich sozusagen durch ein falsches Leuchtfeuer in die Klippen fahren zu lassen, sodass die sozusagen dort alle umkommen und dann irgendwann das Gold zu bergen. Was ja dann schlussendlich auch getan worden ist.
Und damit haben wir auch eröffnet, dass es sich im Grunde um eine Art Rache-Story handelt in dem Film, dass diese Silhouetten, die wir jetzt ja schon gesehen haben und die da rummetzeln, ja, mhm. dass die in dass das womöglicherweise die Geister sind, genau von diesem von den armen Leprakranken, die da in die Irre geführt wurden und untergegangen sind, und schauen, wie sie sich jetzt ihre Rache holen können.
Genau. Hier gibt es eine kleine Verbindung. Der Carpenter, der hat sich ja durch viele Sachen ja inspirieren lassen, wie durch alte Gruselgeschichten. Ich hatte es schon zu Fred gesagt, im Deutschen gab es diese Gespenstergeschichten zum Beispiel. Hm. Oder John Sinclair. Und sowas Ähnliches. Ja, genau. Und das gab es ja natürlich auch da drüben, halt auch schon in den 50ern. Allerdings auch stand auch H.P. Lovecraft stand hier auch ein bisschen mit Pate. Der lässt sich vor allem auch gerade dadurch rauslesen, dass das Riff, auf das die sozusagen auffahren, wird Arkham Reef genannt. Und Arkham Reef wiederum ist eine fiktive Stadt in einem H.P. Lovecraft-Werk halt.
Das wusste ich nicht. Aha.
Genau. Also da gibt es vor allem, gibt es wirklich sehr viele Querverbindungen, Querverweise. Nicht zuletzt jetzt bei Mächte des Wahnsinns, da ist natürlich ganz viel H.P. Lovecraft ja mit drin, also von Lovecraft inspiriert ist halt. Also ist jetzt nicht verwunderlich, dass das jetzt hier mit vorkommt.
Das hatte ich so gar nicht gewusst. Okay, hast du mal eigentlich was von H.P. Lovecraft gelesen? Fällt mir gerade ein, ich habe das nämlich immer so ein bisschen im Hinterkopf, da müsste man mal, da ist so oft Referenz, ich meine gerade bei uns als Metallern und überhaupt so um Horror-Genre, ich habe ja trotzdem nie irgendwas gelesen.
Also Berge des Wahnsinns habe ich vor allen Dingen auch als Hörbuch da, sehr zu empfehlen. Ich habe so eine ganz alte Sammlung von meiner Mutter. Die hatte damals Stephen King und also nach der Wende war sowas ja ganz groß in. Unter anderem eben hat auch Lovecraft gelesen, Gustav Meyrink, und da habe ich ganz viele Bücher sozusagen in meinem Besitz, wovon ich vielleicht eventuell ein Fünftel gelesen habe von diesen Büchern. Ich habe also nicht alle gelesen. Aber ein paar trotzdem da. Und ich hänge auch immer davor, ja, man müsste mal, also mir geht's ähnlich, aber dann sind so viele andere Sachen so auf dieser To-Do-Liste. Mhm. Und ich ertappe mich halt auch einfach dabei, ich lese so gerne Fachlektüre und Fachbücher und wälze lieber in Lexikas rum, als dass ich mir Romanen halt lese. Ich bin so ein richtiger, ich bin faul, wenn es um Romane lesen geht, oder Kurzgeschichten gehen dann halt schon wieder. Jetzt, wo du sagst, ja, ich könnte es mal wieder rauskramen, wenn es mich dann catcht, verschlinge ich das relativ schnell, aber nee, ich, bis auf hier die Berge des Wahnsinns, bin ich da relativ nicht so gut aufgestellt.
Okay, H.P. Lovecraft kenne ich auch nur Leute, die es mögen, und selber steht es bei mir auch noch auf der To-Liste. Aber es ist dann eben so gefühlt, denke ich immer, das ist ja ein bisschen altbacken wahrscheinlich, ist schon eine ganze Weile alt und gibt halt so viel anderes, was man lesen möchte. Aber wahrscheinlich muss man es mal, sollte ich auch mal eins mir rauskramen. Mhm. Okay, wo sind wir denn beim Film jetzt?
Genau. Wir haben noch eine Zwischenhandlung, also nachdem der Priester jetzt hier gerade erklärt hat, was da eigentlich tatsächlich der Grund für die 100 Jahre sind und wie die Stadt zu Wohlhaben und Reichtum gekommen ist, ist ja Tom Atkins zusammen mit
Jamie Lee Curtis
gerade auf der Suche nach seinen Kumpels, weil die werden ja vermisst. Und er mietet sich dann eben halt ein Boot und fährt eben halt raus, um zu gucken, und wo die Jungs sind, und findet ja auch das Boot. Und da stoßen die dann eben halt auf eine Leiche in dem Boot.
Genau, in einer kleinen Gruselsequenz. Davon geht es aber auch ziemlich schnell dann zum nächsten Schnitt über. Da sind wir dann am Leuchtturm. Oder
genau,
passierte, glaube ich, nichts mehr. Wir wissen, nur die Leiche fällt aus dem Spind raus.
Ja, die fällt aus dem Spind raus und dann wird sozusagen immer per Crosscut, also hin und her gecuttet sozusagen zwischen, der Pater liest aus dem Buch vor, dann sehen wir Adrian Barbeau, wie sie sozusagen wieder auf Arbeit fährt. Also jetzt passiert sozusagen ganz viel, also jetzt versucht er sozusagen die Zeit ein bisschen zu verdichten, Carpenter, und diese Handlungsstränge sozusagen so ein bisschen so parallel laufen zu lassen. Um dann, aus verschiedenen Perspektiven sozusagen die jetzt bald eintreffende Bedrohung sozusagen für die Stadt vorzubereiten.
Genau, da kommt eine Szene, die auch nachgedreht wurde, die aber als Gruselszene ein bisschen hängen bleibt im Kopf, ist dann, wenn die mit der Leiche im Leichenschauer sind und während Jamie Lee Curtis da in dem gleichen Raum sitzt, wie die Leiche da liegt und die anderen sich auf dem Flur unterhalten, können wir als Zuschauer verfolgen, wie die Leiche nochmal aufsteht.
Du hast vor uns im Vorgespräch gesagt, dass du das mit einer der stärksten Szenen des Films
nicht eine stärksten, würde ich sagen, aber es ist einfach eine, die hängen bleibt. Weil es so eine schöne klassische Gruselszene ist, wo man gefühlt hat, auch das Gefühl hat, dass das öfter nachgemacht wurde und es insgesamt auch schön inszeniert wurde, dass man das so typisch horrormäßig, jetzt guck doch mal um, dreh dich doch mal um, Mädel, der steht gerade hinter dir auf und die guckt da schon aus dem Fenster raus, dann wird dann zu den anderen beiden Jungs, die da auf dem Flur quatschen, also es baut so schön Spannung auf und ich finde, es ist einfach eine, die mich in dem Moment wieder, also es, die anderen sind halt so schön und das war wieder eine prägnante Szene, die nicht nur einfach schön ist, sondern wo eine schöne Grusel-Action passiert.
Okay, weil ich kann mich noch entsinnen, also damals wie heute finde ich immer, dass diese Szene so ein kleines bisschen raussticht im Sinne von, die will irgendwie nicht so zum Rest des Films passen. Es geht schon los mit der Gestaltung dieses Raums, dieses giftige Grün, dieses Abstoßende von diesem komischen Raum, das ist alles so flach und dann verstehe ich auch nicht, warum diese Leiche da nochmal aufsteht. Also, wie ist das jetzt?
Es macht überhaupt keinen Sinn. Also vielleicht ist, deswegen meine ich auch, das ist so eine Szene, die sticht einfach in allem, sticht die raus und bleibt dadurch irgendwie nochmal hängen, weil eben da passiert was, was sonst in dem Film nicht passiert.
Anschließend an diese Szene geht's langsam los und zwar, es wird langsam dunkel. Das wird uns eigentlich ganz gut hier dargestellt, dass wir wieder ein paar Landschaftsfahrten sehen, wo wir aber schon sehen, dass es dämmert. Und dann wird's langsam dunkel und der Nebel kommt und der Nebel, der leuchtet und der Nebel zieht sich wie so ein Ring um die Stadt. Und wir haben in diesem Nebel ist natürlich dieses Boot, die Geister sind natürlich da und unser erstes Opfer jetzt nach den Fischern wird dann sein Charles Cyphers, der Wetterfrosch, genau. Klopft bei ihm an der Tür und da kommt da was aus dem Nebel und das ist nichts Gutes. Und Adrian Barbeau ist zeitgleich am Telefon, also sie telefoniert und kriegt das sozusagen so halb mit, dass da irgendwas nicht stimmt, weil der redet ja die ganze Zeit irgendwie noch mit ihr und dann ist er ja irgendwann weg. Und dann fängt sie an, sich Sorgen zu machen.
Ja.
Genau, und jetzt fängt der Film an, richtig Fahrt aufzunehmen. Also das heißt, also alles, was er so vorbereitet hat, wird jetzt in ganz vielen Parallelmontagen wird das jetzt hier zusammengeführt. Und da muss ich wirklich sagen, also Carpenter gelingt das wirklich sehr gut und vor allem effizient, das jetzt hier alles zusammenzuführen und zu verdichten. Wie ging dir denn das jetzt? Weil jetzt haben wir ja zum Beispiel diesen Handlungsstrang, wo der Sohn von Adrian Barbeau zum Beispiel mit seiner
Großmutter Nanny, oder Nanny, okay, auch im Nebel gefangen ist.
Genau, im Nebel gefangen ist, dann hast du den Handlungsstrang mit Adrian Barbeau, mit Jamie Lee Curtis und Tom Atkins. Dann hast du das Stadtfest noch.
Genau, wo die Leute eben versuchen, die Statue zu öffnen und auch man denkt, jetzt kommt doch gleich der Nebel.
Genau, und währenddessen sehen wir dann noch, wie die Leitung, die Telefonleitung durch den Nebel gekappt werden, wie die Stromversorgung durch den Nebel gestört wird, also dass das da nicht mehr funktioniert, dass die wirklich richtig isoliert und abgeschottet sind. Dass Adrian Barbeau jetzt sozusagen nur noch über das Radio jetzt kommunizieren kann, also nur noch dirigieren kann. Die wiederum kriegt aber keine Informationen mehr von denen. Das heißt, also es ist nur einseitig. Also jetzt ist alles sehr schön dicht Und da wollte ich dich fragen, wie hat das bei dir funktioniert? Hat das funktioniert? Also war das, wie sagt man so schön, das Pacing, dieses ja. Timing ist ein besseres Wort hier, diese einzelnen Szenen untereinander im Gesamten, hat das bei dir funktioniert?
Ja, also bei mir hat es funktioniert. Ich hatte ich hatte bei diesem Film nie eine krasse Hochspannung, muss ich auch zu sagen. War für mich von Anfang an, als ich jetzt geschaut habe, so ein Film, wo ich gemerkt habe, der möchte mich gern gruseln, erwischt mich dabei nicht ganz. Da war ich einfach nicht in der Stimmung dafür. Ich habe den sehr genossen. Und während er ruhig anfängt, hat er so eine hypnotische Wirkung, auch um die schönen Bilder entfaltet, hat es langsam aufgebaut und dort war ich auf jeden Fall gespannt dabei. Also das wurde immer kurzweiliger können oder es hat sich wirklich zugespitzt und es war eine Freude, dem zuzuschauen, wie das aufs Finale zugeht. Während ich es im Einzelnen sagen muss, also im Einzelnen waren die Szenen teilweise so ein bisschen, also gerade zum Beispiel das mit dem Stadtfest, das wirkte ein bisschen geholpert alles. So dass es im Einzelnen jetzt nicht unbedingt packend war, sondern vielleicht auch gerade dadurch, dass so viele Handlungsstränge da auf einmal zusammengeführt wurden, die auch dann alles im Großen und Ganzen Sinn machte und der Story dienlich waren. Ja, war ich gebannt dabei, um zu schauen, wie geht's jetzt weiter, was passiert mit den einzelnen Leuten. Die treffen wir dann in der Kirche zusammen, die Adrien Barbeau ist weiter auf dem Leuchtturm, alles wird von Nebel eingehüllt, was passiert jetzt?
Da gibt es eine Szene, und zwar der Sohn hier von Adrien Barbeau, der mit der Nanny, ja in dem Haus da so ein bisschen eingekesselt ist. Sie schickt ja ihn nach oben und macht die Türe auf und dann in dem Moment, wo er sich umdreht, wird die schon geholt und du siehst aber nicht genau, was halt mit ihr passiert. Mhm. Also man sieht halt bloß die Hände und wie dann irgendwas so ja. Macht, ne? Das ist so ein, wie sagt man so ein so richtig schöner so Offscreen-Kill, aber irgendwie, ja doch irgendwie so halb irgendwie. Und es ist so richtig so makaber, also gerade mit dem Jungen eben halt.
Genau,
also
wenn du so Kind, der es beobachtet, ja.
Ja, also der beobachtet es ja nicht, sondern genau in dem Moment, wo er sich umdreht, passiert es ja dann halt. Wie als würden die noch warten, so wie Kleiner, das ist nicht für dich, ne?
Wir machen das jetzt mal jugendfrei hier mit deiner Nanny.
Kann ich mich aber auch entsinnen, also als Kind selber, Jugendlich als ich gesehen habe, habe ich das schon ein bisschen so gepackt halt. Das war wirklich schon sehr spannend. Heute nicht mehr so. Aber trotzdem hatte er sozusagen, es gab ja mal in dem Film davor, Assault on Precinct 13, dort hatte er als Aufhänger zumindest für eine Rache-Story dort ein Kind sterben lassen. Carpenter. Ist jetzt nicht so unbedingt die beste Wahl als Filmmacher, ein Kind sterben zu lassen. Das ist immer schwer. Wenn es nur Mittel zum Zweck ist, und hier ist es ein bisschen umgedreht, das Kind ist sozusagen indirekt in so einer Szene halt mit drin, sieht es aber halt auch nicht. Also so ein bisschen so wie, jo, ich habe draus gelernt. Und hier gibt es sozusagen mal eine kleine Anspielung sozusagen drauf, das Kind dreht sich jetzt bewusst weg, es kriegt nichts davon mit. Ich empfinde es auch so, weil er hat ja auch Kritik ja für diese Szene bekommen, ja.
Wusste ich gar nicht.
Genau.
Okay.
Und ich glaube, wir können jetzt einfach mal ein bisschen so vorspulen. Jetzt passiert ganz viel und irgendwann kommen alle irgendwann in der Kirche dann halt zusammen.
Genau. Eine Frage noch, also Gegenfrage an dich. Hat für dich das Pacing so funktioniert? Du hattest es mich jetzt ja gefragt. Konntest du mitgehen oder hat dich irgendwas rausgerissen?
Ich fand es tatsächlich wirklich gut. Ich gehe da auch bei dir mit, dass gerade diese Szenen, wenn es um diese Stadtfeste eigentlich geht, ich weiß nicht, ob die jetzt unbedingt jetzt hätten noch sein müssen. Die müssen für den Film als solches ja sein. Also runtergebrochen, ich fand dieses Timing von diesen Szenen fand ich wirklich gut. Und das ist auch in sich schlüssig halt. Und das macht's auch so, die Zeit vergeht halt auch super schnell. Also der Film ist dann wirklich richtig, richtig schnell, kommt gut voran. Da merkt man dann diesen ganzen langen Aufbau, merkt man da gar nicht mehr. Das geht richtig schön und es guckt sich auch gut weg. Also nimmt hier schön Fahrt auf.
Genau. Dann sind wir uns ja einig. Und jetzt sind wir in der Kirche und der Pater, der kramt ein goldenes, riesengroßes, sauschweres Kreuz aus der Wand hervor.
Genau, das ist natürlich genau direkt daneben gewesen, wo das Buch drin war. Also musste man noch ein paar Steine rausziehen und genau da lag dann halt das Kreuz. Das hatte er rausgefunden, weil er in dem Buch ein bisschen weiter gelesen hat und da stand das drin. Und während die jetzt sozusagen dem Hauptraum da sind von der Kirche, sagt sich dann der Pater so, na, nee, ich gehe mal in den Nebenraum, vielleicht sind ja da die Geister. Und siehe da, da kommen die Geister und da macht er hier die offizielle Übergabe. Mhm. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, also dieses Bild, das ist ja auch ikonisch, das hat man auch schon mehrfach gesehen, wie dieser Nebel da in dieser Kirche ist mit diesem Licht und dann kommen noch diese roten Augen.
Und die Geister sehen fast aus, als wären es doch nicht nur Silhouetten. Also so ein bisschen mehr Kontur, tiefer bekommen jetzt die Figuren. Ja.
Und ich habe also, ja, du wolltest was dazu sagen?
Nee, ja, ich wollte mich entschuldigen, ich habe dir dazwischen gequatscht. Ja, diese Szene, diese ikonische.
Na, das ist ja wirklich eine sehr ikonische Szene, wie die ja da drinne stehen, mit diesem Nebel, wie die da alle so dastehen und dann so langsam auch ankommen und natürlich dann die Übergabe des Kreuzes dann halt sich alles überhöht und wie es alles so hell und heiß wird. Und ich finde die Szene immer noch irgendwie, die hat irgendwas. Die ist auf jeden Fall, die wirkt so ein bisschen so in die Jahre schon gekommen, auf jeden Fall. Aber irgendwie, die hat so eine tolle Stimmung und das ist so eine schöne Bildsprache. Ja.
Gehe ich vollkommen mit. Ist einfach eine schöne Szene. Es wirkt halt sehr klassisch an, also wie auch dieser ganze Film. Altbacken klingt so ein bisschen herabwürdigend, deswegen möchte ich das nicht sagen, aber es wirkt wie ein Film, der eben auch einfach klassisch inszeniert ist insgesamt und eben nicht versucht, wahnsinnig modern, schnell irgendwas zu sein, effektheischerisch, sondern sich wirklich mit eher mit Ruhe und in einem schönen Bildaufbau und einer schönen Atmosphäre versucht, das wirken zu lassen. Du hast hier eben, es passiert ja halt nicht viel. Die stehen einfach da im Nebel rum und kommen, glaube ich, ganz langsam auf die Kamera zu. Und da ist nicht, also die Bedrohung ist eher in der Langsamkeit und in dem, dass du die nicht richtig erkennen kannst und dass die Augen da rot glühen und dass es einfach damit gearbeitet wird, ohne noch groß da jemand rumrennen zu lassen und Blut spritzen zu lassen oder irgendwie sonst was, sondern
ja,
einfach Drohgesten schön inszeniert. Ja, und die gehen ja dann auch durch das genau. Kreuz, lassen sie sich befrieden.
Und da muss ich sagen, also es ist wirklich was, was Carpenter wirklich ganz gut kann. Also eins von seinen ja großen Themen ist ja natürlich halt auch Isolation, Leute, die abgeschnitten sind von der Außenwelt, jetzt zusammen in einem Raum oder in einem bestimmten Ortsgebiet sich gegen eine Bedrohung von außen halt wehren müssen. Und das andere ist eben halt auch dieses langsame Nähern des Antagonisten oder der Bösen oder wie auch immer, was das ist, in dem Fall hier die Geister, das ist wirklich sowas, was wiederkehrt ist, und das gefällt mir auch, weil das so Urängste auslöst bei mir. Also wenn was ganz langsam näher kommt. Und dieses Thema wurde ganz gut aufgegriffen, und zwar It Follows, der Film. Das ist eine ganz klare Empfehlung.
Ja, kenne ich auch, der ist schön.
Ich weiß nicht, ob schön das richtige Wort für den Film ist, aber und da ist dieses Thema mit diesem wirklich langsam Annähern dadurch steht auf die Spitze getrieben, also wirklich gut gemacht. Also hier für unsere Hörer eine unbedingte Empfehlung, vor allen Dingen der Film auch viel bei Carpenter mal hingeschaut hat, trotzdem sehr eigenständig ist, muss man auch dazu sagen. Genau. Wir gehen zurück, wir haben die Kreuzübergabe, die Geister sind wieder weg, der Nebel verzieht sich, alles ist cool. Adrian Barbeau sagt noch ein paar Schlussworte und dann denkt man, dann ist der Film zu Ende.
Ist er aber nicht.
Ist er nicht.
Denn es war ja, also die Geister wirkt zwar bedrohlich, aber dann so lassen sie sich das Kreuz geben und ziehen wieder ab, nachdem sie vorher sinnlos gemeuchelt haben. Das konnte denen natürlich nicht reichen, denn da lebt ja noch der Nachfahre des Redelsführers, der sie in den Tod getrieben hatte. Und dessen Kopf, vermutet man mal, holen sie sich. In einer Szene, die auch wieder nur andeutet und nicht ausgeführt wird, wenn die Geister dann doch nochmal in der Kirche stehen und es wird bloß ausgeholt und dann kommen, ja, dann kommen die schönen Schriftzeichen zum Schluss.
Genau. Und dann sind wir schon in den Credits drin und die Musik von Carpenter spielt wieder auf. Und wir können diese doch recht kurzen Credits sehen mit einer sehr kleinen Crew. Aber ja.
Ja. Der Film geht auch nicht lang, 86 Minuten, glaube ich.
Es waren 89 Minuten.
Auf jeden Fall sehr ausgewogen, sehr, fängt schön ruhig an. Also mir hat er wirklich sehr gefallen. Also gerade die Atmosphäre, ich habe das, mich hat er nicht super gegruselt. Da war ich, wie gesagt, nicht so in der Stimmung für mich jetzt irgendwelchen Schockmomenten hinzugeben oder eine Gänsehaut zu haben. Ich habe den wirklich genossen, den Film. Es waren schöne Bilder und habe das, wie der Film dann auch in Geschwindigkeit aufnimmt, was ich zum Nebel gesagt habe, dass ich einfach mich gefreut habe, dass es so gut aussieht alles. Dieses Bild, auch das, was mich jetzt auch beim letzten gefreut hatte, dass man so einen alten Film hat und den in so einer wahnsinnig guten Bildqualität sehen kann, wo ich einfach weiß, den Film habe ich so noch nie gesehen. Ich habe die immer nur voll grieslich gesehen. Am besten wahrscheinlich, also ich weiß nicht, wann ich den gesehen habe, aber garantiert auf Video aufgenommen vor 20 Jahren. Also in einer sauschlechten Qualität. Und dann hast du den auf einmal in 4K. Du hast noch ein bisschen Filmkorn oder sowas, ein bisschen Rauschen hast du zwar noch mit drin, aber trotzdem insgesamt gestochen scharf, schöne Farben. Allein das hat nur Spaß, schon allen Spaß gemacht. Also ist zu empfehlen, sich die 4K-Fassung anzuschauen.
Ja, in dem Film macht's, bei dem Film macht es tatsächlich Sinn. Es gibt natürlich auch viel, ganz viel, ich sag's vorsichtig, bei 4K, wenn man das heute kaufen kann, da ist natürlich gerade bei älteren Sachen aber auch viel Mist dabei, vorsichtig. Also so aufgeblähtes Zeug, was das Material eigentlich gar nicht hergibt, bloß damit man den Stempel 4K halt draufgeben kann. Mhm. Ihr werdet das immer am Preis merken, also für die Leute, die sich eine 4K Blu-ray dann irgendwann kaufen, auch eine gute, eine schöne restaurierte, die wird immer teuer sein. Das wird immer ordentlich viel Geld kosten. Bei Carpenter ist es, glaube ich, ein bisschen einfach, wenn du da sagst, wir legen das nochmal neu auf, weil der verkauft sich halt auch. Da gab es auch zu lange viele blöde Versionen. Also wenn ich an die alte DVD-Version denke, die ich da noch im Regal rumzustehen habe, die ist ganz gruselig. Die ist ganz schlimm. Das ist dunkel, dreckig, das matscht, das rauscht. Die Farben sind falsch. Das macht nur bedingt Spaß. Also bedingt in Anführungszeichen. Damals, vor 10 Jahren oder 15 Jahren, wo ich die mir zugelegt hatte, das war toll, den Film zu haben, aber wenn man jetzt sehen kann, was möglich ist, was das Material eigentlich hergibt und wenn es vor allen Dingen auch greenlighted ist, also wenn auch die Kameramänner selber sagen, jawohl, das ist tatsächlich genau das, was wir da auch sehen wollen oder sehen wollten, ja, auf jeden Fall, bin ich immer riesengroßer Fan davon. Also besser, als wenn jemand noch anfängt und sagt, wir müssen das ganze Rauschen digital rausrechnen. Das gibt's ja auch, wie bei Predator zum Beispiel, da gibt's eine Version, die sieht furchtbar aus. Alles Filmkorn rausgerechnet und alles sieht aus, wie als hätten die so einen Beauty-Filter drauf. Geht gar nicht.
Gut, dann werde ich mir die Version nicht anschauen.
Genau. Wir hatten im Vorgespräch noch was, das würde ich vielleicht noch einwerfen, bevor wir uns in Richtung Fazit aufschieben. Und zwar, Carpenter selber, das hatten wir auch zu Anfang gesagt, der hatte diesen Film hier so mehr oder weniger zwischendrin ja reingeschoben, war ja auch nie so ganz zufrieden mit dem Film und hat den auch nie so wirklich, war nie so einer so seiner größeren Filme. Also für ihn war es ganz klar, Halloween, The Thing war es vor allem bei ihm, auf den er besonders stolz war, auch Assault on Precinct 13. Und The Fog ist da immer so ein bisschen so unter Radar gelaufen, auch bei vielen anderen. Aber der Film hatte ja auch einen riesengroßen Ansturm dann halt auch in den 80ern, dank Video. Auch immer so Geheimtipp. Und ich versuche den in seinem gesamten Werk auch so ein bisschen so zu verorten, weil der ist so, wenn ich mir The Thing anschaue oder Klapperschlange, über den wir schon gesprochen haben, die erzählen eine ganz andere Geschichte. Die haben ganz andere Themen. Also gerade Carpenter ist ja, wie wir schon festgestellt haben, sehr wohl ein sehr politischer Regisseur, der eben halt auch seine Ideen und seine Weltansichten auch in seinen Filmen noch mit zur Sprache bringt. Aber The Fog ist es gar nicht. Sondern The Fog fühlt sich tatsächlich genauso an, wie er introduced wird in dieser Schauergeschichte, nämlich wie eine Schauergeschichte. So Gothic Novel, so ein bisschen.
Ja.
Da ist keine weiterführende Message eigentlich drin. Seine Kernthemen, beziehungsweise nicht Kernthemen, sein filmisches Handwerk hat er hier schon auf die Spitze getrieben, also gerade in Musik mit Kamera, mit Licht und allem drum und dran, also diese Trademarks, genau, die sieht man hier schon, aber seine klassischen Themen, die sehe ich hier nicht drin. Wie geht's dir da, Fred?
Da bin ich nicht, also ich gehe damit, dass im Vergleich zur Klapperschlange und The Thing, weiß ich jetzt nicht, was da politisch mitschwingt, da ist es zu lange her, aber es ist ein Film, der wirklich unterhalten möchte. Das und genau das tut. Da gibt es keine weitere Dimension, die man, also da sind vielleicht die Anspielungen mit drin, die wir vorhin mit hatten, dass da so eine kleinen Verweise sind zu anderen Filmen oder zu anderen Filmen von Carpenter, aber politisch, philosophisch irgendwas ist da nicht zu sehen. Das ist wirklich ein kleines Schaumärchen. Da hat der Film nichts anderes, zeigt er mir nichts anderes. Was jetzt das angeht mit den Trademarks von Carpenter, das ist dein Fachgebiet. es fühlt sich, der Film fühlt sich an wie ein Carpenter-Film, so von der Art und Weise her, aber ich kann es nicht benennen. Da bin ich nicht gut genug dafür zu sagen. Da hattest du ja gesagt, so wie er eben eine Szene auflöst oder wie die Einstellungen sind, das ist halt typisch Carpenter. Ich könnte es nicht beschreiben. Das ist da bin ich auf dein Know-how angewiesen.
Nein, ich glaube, am einfachsten lässt sich das natürlich über die Musik ablesen.
Ja gut, der Soundtrack, also, ja, der ist, das klar, das kriegt man auch selber mit, hört man sofort die schönen Synthi-Sounds, das ist Carpenter. Musik, okay, ja. Aber was jetzt Bild und so weiter angeht, kann ich es nicht benennen.
Aber Carpenter jetzt wirklich nur auf den Synthi-Sound jetzt zu reduzieren, wäre ja aber auch falsch. Es ist vor allem ein sehr minimalistischer Stil.
Ja.
Und wie er mit bestimmten Partituren und Noten sozusagen und mit ganz wenigen jonglieren kann und so eine hypnotische Sogwirkung erzeugen kann. Also das wird da auch reingesogen.
Du hast jetzt kein XLF-Thema oder sowas drin bei Carpenter, sondern du hast eben so eher so, wie man es dann aus Stranger Things kennt.
Du zitierst etwas, was Carpenter zitiert, um Carpenter... Genau.
Da hat Stranger Things uns alle haben jetzt Stranger Things gesehen, wissen wir sofort, was gemeint ist, und die zitieren ja Carpenter Sounds. Also deswegen meine ich ja, was wir daraus kennen, das haben die sich von Carpenter abgeschaut, eher so einen Synthi, der da drunter liegt, der eine Atmosphäre schafft, aber jetzt keinen catchy Ohrwurm produziert.
Und da möchte ich dir tatsächlich sogar widersprechen.
Bitte.
Ich mag tatsächlich, also Stranger Things, also die erste Staffel, die hatte ich damals wirklich hier auch aufgesaugt. Und glaube, auf der zweiten war es auch für mich so dieses so, es ging nach unten. Okay. Aber dort ist die Musik, die hat natürlich auch so, die hat natürlich eine Aufgabe, die hat vor allem eine Aufgabe, dieses Verorten erstmal in den 80ern, dieses Permanente um die Ohren hauen, nicht nur auf musikalischer, sondern auch auf visueller Ebene, das ist ja auch wichtig. Und das ist sozusagen alles so zitierfreudig. Und es geht vor allen Dingen auch viel um Anspielung zu machen an andere Filme, an Serienformate und sowas halt. Alles, was in den 80ern angesetzt ist. Mhm. Da ist aber nichts Eigenes, weil wenn es nämlich darum geht, Spannung zu erzeugen, sind es die gängigen Schemata, die angewendet werden, um Bedrohlichkeit darzustellen. Und Carpenter macht es ganz anders. Also wenn die Szene bedrohlich ist, dann hat er keine schnelle und harte und aggressive Musik, sondern im Gegenteil, sie ist ja minimalistisch und sie ist wabernd, sie baut sich langsam auf. Also da setzt ja die Musik ja auch ganz anders ein. Und das war ja auch sehr lange ja eben halt auch das Trademark, Musik zumindest, macht Stranger Things ja eigentlich anders, bis vielleicht auf das Titelthema, also wenn die Episode halt losgeht, aber ansonsten sehe ich das nicht so. Das ist eher bei Stranger Things so ein verliebtes, wir lieben die 80er City Sounds und ja, so nehme ich auch diesen kompletten Soundtrack wahr.
Ich hatte jetzt gerade, ich habe witzigerweise, glaube ich, nämlich auch von Dark, hast du Dark gesehen, die deutsche Stranger Things Version von Netflix?
Also Dark mit Zeitreisen sozusagen, Anführungszeichen, genau, Spoiler. Dings.
die hatten diesen, die hatten doch auch diesen Synthi-Sound, hatten den so zugedonnert mit der ganzen Zeit so. Das hatte ich gerade, glaube ich, im Ohr. Und das habe ich jetzt auch mal für, das habe ich durcheinander gekommen. Mir fiel gerade bei Stranger Things ein, es war sogar sehr melodiös, was die ganze Zeit da kam.
Mhm.
Ja, mein Fehler.
Nee, ich würde es ja gerne auch so ein bisschen so.
Ich habe auch tatsächlich, ich habe auf die Musik bei Carbon jetzt gar nicht so sehr gehört, sondern ich hab wirklich so, der Trigger war eben, da kamen diese schönen Synthi-Sounds und Carpenter. Hab dann aber wieder mal nicht auf genau das, was du jetzt schön gesagt hast, geachtet. Und ich könnte es gar nicht sagen, wie der das dann tatsächlich im Vergleich zur Story und also wie der das instrumentalisiert und für das, was er erzählen möchte. Das war ich wieder zu sehr bildfixiert und habe das einfach wirken lassen und hat halt im Ohr, es kam ja sehr viel, kam ja auch die Radiomusik und er hat ja ganz viel damit gearbeitet, dass einfach im Hintergrund die ganze Zeit das, die Radiostimme oder das Radiomusik zu hören war und dann an bestimmten Stellen kam dann sein Musikeinsatz, wo ich dann immer nur kurz gedacht, das hat er so gemacht und da war dann aber wieder bei der Story und habe es gar nicht so analytisch verfolgt.
Hm. Ja, jetzt vielleicht noch abschließend, wir sollten es wenigstens nochmal erwähnt haben, ich mag ja die Zusammenarbeit ja mit seinen Kameramännern, mag ich ja immer sehr. Ich habe das Gefühl, das ist sehr fruchtbar, immer die Zusammenarbeit. Und die konnte sich da halt wirklich richtig, richtig, richtig austoben. Ganz besonders halt auch mit Licht. Also da gab es ganz viele Situationen, wo ich manchmal dachte so, okay, was ist denn das jetzt für ein motiviertes Licht? Also Charles Seifers fährt mit seinem Auto zu seiner Wetterstation, wo er dann ein paar Minuten später umgebracht wird, aber in diesem Auto ist das Licht halt einfach mal grün. Warum auch immer, aber ist dir das aufgefallen?
Nee.
Das ist was in diesem Film gesagt. Der hat halt einfach so viel ausprobiert und gemacht halt einfach und wusste halt auch ganz genau, das kann ich jetzt machen. Ich kann hier auch ein bisschen überzeichnen.
Weißt du, was das sein kann? Das kann sein, dass das die Beleuchtung vom Tacho ist. Das ist deswegen, du hast ja manchmal so farbige Beleuchtung für von diesen. Bei mir im Auto zum Beispiel ist es ja alles leicht rötlich. Also, dass es das sein soll, dass dadurch dir, weißt du, dass du nur diese Innenbeleuchtung vom Auto hast und ja, dass sie das so schön übertrieben haben, um, also, dass es nicht ganz unlogisch ist, dass das grün ist, sondern dass es schon einen Grund hat, dass es grün ist, aber eben so richtig schön on top fieses, strahlendes, grünes Licht gemacht haben.
Der Film spielt ja relativ viel im Auto. Also gerade sämtliche expositorischen Unterhaltungen finden irgendwie am Telefon oder im Auto statt, beziehungsweise übers Radio. Und das ist wirklich eine von den vielen Autoeinstellungen, die wir in diesem Film sehen, wo du dann da halt einfach grünes Licht hast. Sonst gar nicht halt. Und das ist mir halt einfach nur aufgefallen. Also mir ist es halt aufgefallen. Aber ich habe den Film eben halt auch schon 30 Mal gesehen.
Ja, guckt sich, also was mir aufgefallen ist, aber ohne es so gut zu sehen wie du, ist, dass die Beleuchtung immer sehr schön, also es hat einfach immer sehr schön ausgesehen. Es war ein sehr minimalistisches Licht oft, also auch gerade am Anfang, auch das ist mir gleich aufgefallen, das war doch auch Charles Seifers, der Wetterfrosch, wo der in seinem Büro sitzt und dass so dieses Schlaglicht da einfach auf seine Stirn da, also es ist einfach insgesamt fällt einem auf, dass es die Räume gerade immer sehr minimalistisch und dadurch aber auch irgendwie eine extreme Tiefe kriegend ausgeleuchtet sind und sehr atmosphärisch aussehen. Dann habe ich jetzt gerade nochmal nachgeguckt, dieses auch im Auto mit Jamie Curtis, dem Sohn, und Tom Atkins. Da scheint das Licht scheinbar Jamie Curtis aus dem Schritt. Das kommt irgendwie von aus. siehst du das Bild? Es wirkt total atmosphärisch, aber jetzt habe ich mich mal gerade gefragt, wo käme das denn her? Ja, die muss eine Lampe zwischen den Beinen haben. Das leuchtet direkt von unten hoch. Da hast du im Auto normalerweise kein Licht, aber es sieht, wenn du dir keine Gedanken drüber machst, sieht es einfach total schön aus.
Ich denke halt auch wirklich, dass die sich da hingesetzt haben und sagten so, okay, wir müssen jetzt hier pragmatisch halt denken, wir brauchen Licht für die Szene und da muss eben halt auch Licht sein, wo normalerweise eigentlich gar keins wäre. jetzt, wenn wir uns die Bilder jetzt im Nachhinein hier so anschauen können über Filmgrab, ist es einfacher, aber ja, ja, während du den Film gesehen hast, hast du da keine Sekunde dran drüber nachgedacht. Nö,
das sieht es einfach nur gut aus und denkst du, ach ja, taust in die Atmosphäre ein und ich so und so, der da gar nicht so analytisch denkt, sondern ich freue mich dann einfach, dass alles so schön aussieht und
Ja, also hier kann man wirklich sagen, also Dean Cundey versteht wirklich, wirklich, wirklich sein Handwerk und ich mag eigentlich wirklich fast alles, wo er sozusagen selber wirklich zu hauptverantwortlich mit ist. Welchen Film ich tatsächlich von der Kamera überhaupt nicht mag und Achtung, wie nennt man das, heutzutage gibt es eine unpopular Opinion. Unpopular Opinion.
Ja.
Jurassic Park.
Da magst du die Kamera nicht?
Nö, mag ich überhaupt gar nicht. Das liegt aber wahrscheinlich auch daran, dass wahrscheinlich mehr Steven Spielberg da hinter der Kamera noch war und oder besser gesagt hat, Dean Cundey gesagt hat, was er zu tun haben soll. Das ist teilweise Katastrophe. Also hat mit der Arbeit, die Dean Cundey sonst vorher gemacht hat, überhaupt nichts zu tun. Und dieses Triple-A Hollywood Blockbuster Lightning bei Spielberg, das wurde mit Kaminski, also dem späteren Stammkammern von ihm, wurde es da besser, fand ich zumindest. Aber finde Jurassic Park von der Kamera furchtbar. Der Film lebt eben halt viel Effekten, paar Darstellern, aber genau, bisschen schade. Vermisse so ein bisschen so die Zeit, wo er mit Carpenter noch zusammengearbeitet hat, aber wollte es nur mal hervorbringen. Tolle Arbeit. Fred.
Ja.
Ich könnte noch viel mehr über den Film sagen.
Das merke ich schon.
Ich glaube aber, wir sollten langsam zum Ende kommen. Also, wie fandest du denn den Film?
Ich glaube, da kann ich nur wiederholen, was ich jetzt schon mehrfach gesagt habe. Er hat mir richtig Spaß gemacht. Es war vor allem für mich, war der wahnsinnig atmosphärisch. Es gab ab und zu mal Stellen, wo ich dachte, das ist jetzt ein bisschen holprig oder das ist von der Story her ein bisschen, naja, das ist jetzt zurechtgebogen, damit genau das, damit die Story dahin läuft, wo sie hinlaufen soll, aber das hat nie groß gestört, weil einfach die Bilder, die Musik, es hat alles ein stimmiges Bild ergeben und dann noch mit diesem offensichtlichen Bildqualität von einem Film, den ich so noch nie gesehen habe in dieser Qualität, hat mich das einfach gefreut, den zu schauen. Ich war keine einzige Sekunde gelangweilt. Ich glaube, in einer anderen Stimmung hätte ich mich auch ein bisschen gegruselt. Das hat, als ich den jetzt am Dienstag geschaut habe, nicht ganz funktioniert. Er ist jetzt kein... es ist schwer, den als Horrorfilm für mich zu labeln. Es ist für mich eine Gruselgeschichte, eine schöne Gespenstergeschichte. Ich habe das Gefühl, ein klassisches Meisterwerk zu sehen, das einfach rund ist, das und auch wirklich einfach unterhalten möchte, wo ich gar nicht nachdenken muss, sondern einfach mich mit einem Bierchen im Sessel zurücklehne und das genieße. Das ist so mein Fazit. Schaut, wer noch nicht kennt, schaut ihn euch an.
Sehr schön. Ich kann nicht mehr viel hinzufügen. Ihr werdet es bestimmt schon rausgehört haben und es wird ja auch nicht ohne Grund diesen Film jetzt hier in unserem Podcast geben. Vor allen Dingen ganz dicht an unserem zweiten Geburtstag und an diesem Datum. Ganz klare Empfehlung von meiner Seite. Wie würde unser lieber Freund und Kollege Stefan jetzt sagen, ganz viel Liebe für diesen Film. Ja, schaut ihn euch in dieser Stute-Kanal-Version an. Die ist ganz toll. Ich freue mich auf die nächsten Gespräche. Jetzt kommen noch ein paar Specials. Der Dominik Stark steht schon in den Startlöchern. Und der Stefan wird auch bald wieder zu hören sein. Also da kommt noch einiges. Lasst uns gerne ein Like und einen Kommentar da. Und ich verabschiede mich. Es war eigentlich ein schönes Gespräch. Und uneigentlich, ich liebe diesen Film, ich weiß gar nicht, wenn wir heute geholpert haben, lag es wirklich daran, dass ich manchmal gar nicht weiß, was sagst du denn jetzt eigentlich? Du könntest so viel sagen, aber ich glaube, das gibt auch dieser Podcast-Rahmen auch einfach gar nicht her.
Nee, musst du mal eine kleine Abhandlung drüber schreiben und das alles reinpacken.
Genau.
Oder Fred. Es gibt einen Teil 2 irgendwann. Ich habe, glaube ich, gerade irgendwo gelesen, bei The Fog Teil 2 demnächst, vielleicht kommt ja einer. Hoffentlich nicht.
Oh Himmel. Ja. Ich wollte gerade sagen, weil das Remake war schon Mist.
Das haben wir heute auch gut ausgespart. Ich habe es nicht gesehen, ich möchte es auch nicht sehen.
Ja, deswegen haben wir auch nicht drüber gesprochen.
Genau. Und ja, es war mir eine Freude und wir hören und sehen uns bald wieder.
So machen wir das. In diesem Sinne, habt noch eine schöne Zeit, bleibt gesund, bis bald und ahoi.
Bis dann. Ciao, ciao. Mach's ab.
So. Mein Akku ist...